Moin aus Hansburg im Norden von Hamburg. Hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mareike Lehnhoff, Rechtsanwältin, Notarin, Fachanwältin für Erbrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und unsere wechselnden Gäste. Mein Name ist Jan Paulik und ich stelle ihr Fragen, die ihr auch stellen würdet und Fragen, die ihr euch nicht traut zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an.
Wir wollen sprechen über die Absicherung als junge Familie kompakt.
Mhm, kompakt ist gut.
Ja.
Mareike?
Das ist ein Versprechen.
Ja. Sind wir aus deiner Sicht noch eine junge Familie?
Meinst du mit wir?
Also ich meine nicht du und ich. Ich meine nicht uns beide und Jan, sondern mich und meine Familie.
Ja.
Echt?
Ja, schon.
Ach.
Also das können wir vielleicht, das sprengt jetzt deinen Plan vielleicht.
Das
aber
macht
vielleicht
aber
definieren wir einmal, was tatsächlich die junge Familie ist. Wesentliches Merkmal ist sicherlich, dass Kinder vorhanden sind und die also minderjährig sind oder noch nicht so vollends auf eigenen Beinen stehen. Das wäre so für mich das Hauptkriterium.
Ja, okay.
Eigentlich. Und das ist ja bei euch der Fall.
Das ist bei uns der Fall. Hm. Wow. Weil ich dachte mal, mit junge Familie assoziiere ich halt so die, weiß ich nicht, Anfang 30 und so zwei kleine Kinder im Schlepptau.
Aber die Anfang 30-Jährigen haben keine zwei kleinen Kinder im Schlepptau.
Ist das so?
Das ist so.
Wann ist man denn jetzt? Man ist jetzt 40 mit zwei kleinen Kindern im Schlepptau?
Ja.
Ach so, gut.
Naja, ne, das ist jetzt auch sehr pauschal, aber ich war so ziemlich im Durchschnitt und ich war 33 und 35, fast 36. Ich glaube so Mitte, Ende 30.
Okay, das hat
dann
sich
hat
tatsächlich
so die
ein bisschen
wirklich
geändert.
Kleinen Kinder, ne?
Mhm.
Es gibt ja auch heute noch Familien, also oder Paare, die kriegen früher Kinder, das gibt es ja auch, aber ich glaube, das ist schon so relativ schnell.
Mhm. Ja, gut.
Und wir werden darauf hinauskommen, noch später in dieser Folge, dass diese Minderjährigkeit eine gewisse Rolle spielen wird.
Absolut.
Weil das nun ja eine Kompaktfolge sein soll, was sowas bedeutet, habe ich überlegt, machen wir eine zum Start eine schnelle Fragerunde mit der Bitte quasi um kurze Antwort.
Okay.
Frage 1. Drei Dinge, die Paare unter 35 heute sofort regeln sollten.
Testament, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung.
Okay, wir gehen darauf vielleicht später ein. Größter Mythos, den du in fast jedem Beratungsgespräch aufklärst.
Der länger lebende Ehegatte erbt alleine und kann vollumfänglich handeln, wenn einer
tatsächlich
stirbt.
Ja, geht mal von aus.
Ja, bis heute.
Und, dritte Frage, eine unglückliche Formulierung, die aber in 90% der Testamente steht.
Wir setzen uns gegenseitig zu Erben ein, nach Erben sein sollen sein unsere Kinder.
Ah.
90% ist zu hoch, aber das wäre so ein gängiger Fehler, ja.
Weil da die Begrifflichkeiten dann durcheinander gehen und das ist so ein bisschen die Thematik, die wir, glaube ich, auch vor mal ein paar Folgen mal angegriffen haben.
Genau.
Ja, okay, das war jetzt viele Themen wahrscheinlich auf einmal für die, die hier zuhören. Lass es uns ein bisschen sortieren. Wie ist die Situation vielleicht, du hast es schon angesprochen, also verheiratetes Paar, Kind oder Kinder, minderjährig. Wo
ja, warte kurz, nicht zwangsläufig verheiratet.
Genau, aber also meine Idee wäre jetzt, dass wir das vielleicht irgendwie separat besprechen, dass wir jetzt sagen, okay, macht Sinn? Ich weiß es nicht, ob es Sinn macht.
Nö.
Es macht keinen
nicht.
Sinn.
Also es gibt natürlich bei nicht verheirateten Paaren eine Sonderproblematik, die dazukommt, aber ansonsten ist die inhaltliche Regelung im Zweifel die gleiche. Also ich würde das gar nicht unbedingt trennen wollen. Bei verheirateten Paaren ist es nur so, da ist ja der jeweilige Partner nicht mal gesetzlicher Erbe. Das heißt, regel ich nichts, erben die Kinder. Und der länger lebende Partner ist völlig außen vor.
Das heißt, bei einem Kind wäre das Kind der Alleinerbe dann.
Ja. Genau. Während du dann bei verheirateten Paaren zumindest, also je nach Güterstand, aber wir gehen mal vom gesetzlichen Güterstand aus, hast du zumindest so, dass der länger lebende Ehegatte ja Erbe zu einhalb wird und das oder die Kinder sich eben den Rest teilen.
Vermute ich richtig, dass eigentlich das größte Anliegen, was du hast eigentlich, warum du dieses Thema Absicherung dieser jungen Familien so im Fokus hast, ist, dass eben minderjährige Kinder Erben werden können in so einem Schicksalsfall. Ist das eigentlich das im Kern das Problem?
Das ist auf jeden Fall Teil des Problems, weil das zu besonderen Schwierigkeiten führt.
Ja.
Also gerade dann, wenn Immobilien vorhanden sind. Das ist eigentlich so ist so der Mittelpunkt des Ganzen. Ne? Also nehmen wir an, die Familie, verheiratet oder nicht, hat eine Immobilie, die gehört einem Ehegatten, die gehört beiden, wie auch immer. Jedenfalls derjenige, der zumindest Miteigentümer ist, verstirbt. So, und dann habe ich die minderjährigen Kinder als Erben oder als Miterben und bin quasi erstmal handlungsunfähig, weil ich als Erziehungsberechtigter über diese Immobilie im Namen der Kinder nicht verfügen kann. Ich brauche immer das Familiengericht.
Wobei man es denken würde, ne? Man ist ja
erziehungsberechtigt. Ja, genau, aber so ist es eben nicht.
Ja.
So ist es eben nicht, sondern ich brauche dann immer die Zustimmung des Familiengerichts. Und die orientiert sich allein am Interesse der Kinder. Und es ist selten im Interesse der Kinder, Immobilien zu verkaufen beispielsweise.
Ja, wenn man da wohnt, ja.
Genau, also klar, wenn es wirtschaftlich nicht handelbar ist oder so, dann geht das sicherlich. Aber es gibt ja auch andere Gründe. Ja, der Grund kann ja auch sein, wir haben hier unser Leben gemeinsam aufgebaut und ich ertrage das nicht.
Ja, mentale Gründe, ja.
Ich will umziehen, also ich brauche eine gewisse Flexibilität. Also da kann es ja wirklich viele Gründe geben, die mit der Wirtschaftlichkeit erstmal nichts zu tun haben. Und alleine zu wissen, ich bin hier nicht der Entscheider. Ich kann das nicht alleine, ist in der Situation, die ja, also platt formuliert, echt beschissen ist, so oder so, ist halt noch mal schlimmer. Also es führt einfach in einer ganz, ganz, ganz schwierigen Situation, die sich, glaube ich, wirklich niemand wünscht, die also irgendwie ein absolutes Worst-Case-Szenario ist, führt das zu einer Potenzierung der Probleme. Und es macht das alles einfach nur noch viel schlimmer, wenn ich nichts geregelt habe.
Ja.
Und das ist anders, als wenn, weiß ich nicht, die Oma mit 85 verstirbt und die hat kein Testament. Dann führt es vielleicht zu Streitigkeiten. Es führt vielleicht zu Streitigkeiten zwischen den Kindern. Man ist sich nicht grün. Das sind alles Probleme. Aber eine Familie mit minderjährigen Kindern, wo kurzfristig ein Elternteil verstirbt, ist ein anderes Level. Finde ich.
Ja, auf jeden Fall.
So. Und gerade aber bei diesen Personen ist es ja so, dass sie, also ist ja auch in meinem privaten Umfeld so, es hat ja niemand irgendwas geregelt. Alle sagen dann sowas wie, ja, wir müssen eigentlich mal mit dir sprechen. Sag ich mal, ja, mach das gerne. Aber es ist ja nicht so, dass dann wirklich jemand kommt und mit mir spricht. Und ich finde es ganz schwierig, auch im Privaten immer zu sagen, ja, du musst mal. Deswegen mache ich das lieber in der Presse. Ja,
genau. So. Alle sind also interessiert.
Ja, weil ich wirklich finde, es ist ein Thema, was unglaublich wichtig ist und was allgemein zu kurz kommt. Total. Aber ich glaube, wir kommen vom Kompakten total ab gerade.
Naja, aber es liegt dir auch am Herzen, das ist ja nun mal so. Vielleicht gehen wir dann so ein bisschen diese Must-Haves dann irgendwie durch. Du hast ja schon am Anfang so ein bisschen angesprochen, also Testament oder Erbvertrag oder sowas. Irgendwie sowas sollte man machen, ne?
Ganz genau.
Warum?
Weil man sicherstellen sollte, also wir sind jetzt beim Standard. Wir haben schon mal eine Folge dazu gemacht, die auch ein bisschen ausführlicher war. Und ich glaube, da hatten wir die Diskussion, soll der andere Partner oder der länger lebende Ehegatte Alleinerbe sein? Das ist eine Frage, die man wirtschaftlich betrachtet ganz vielfältig beantworten kann. Aber wenn es um Handlungsfähigkeit und um den absoluten Notfall geht, halte ich es für wichtig, dass derjenige, der bleibt, dass der erstmal handeln kann.
Ja.
Und damit auch erstmal im besten Fall Alleinerbe ist. Ja, dann gehen die Vermögenswerte über. Das kann steuerlich auch schwierig sein. Da muss man sich alles im Zweifel angucken. Aber erstmal die Handlungsfähigkeit sicherstellen, desjenigen, der irgendwie nachbleibt.
Es kann ja aber auch den Fall geben, dass beide Elternteile versterben, ne?
Klar, das ist noch eine besondere Tragik dann. Für den Fall sollte man immer geregelt haben, wer sich eigentlich um die Kinder kümmert. Also bestenfalls hat man eine Vorgabe gemacht. Das Gericht ist nicht zwangsläufig daran gebunden. Also wenn man heute jemanden einsetzt und in 5 Jahren ist der spielsüchtig, dann wird das Familiengericht denjenigen nicht zum Vormund bestimmen. Aber eine Vormundschaftsverfügung macht auf jeden Fall Sinn. Das heißt, sich einmal Gedanken zu machen, wer ist eigentlich da, wer kann sich kümmern, wer ist geeignet, zu wem haben die Kinder ein Verhältnis, was kann ich mir vorstellen?
Ja. Und das würde ja mit ins Testament reinkommen, da wird es dann entsprechend geregelt sein. Und dann haben wir ja im Prinzip auch die Situation, dass wir irgendwie bei Minderjährigen, die dann doch irgendwie Erbe werden, wollen wir ja wahrscheinlich auch so einen Regelmechanismus haben, dass sie das nicht verprassen und so.
Ja.
Kommt diese Thematik mit rein, oder?
Also das ist zum einen, entweder macht es der Vormund, ja, also bis sie 18 sind, ist in jedem Fall ja der Vormund dran, mit der Volljährigkeit endet die Vormundschaft, genauso wie das Sorgerecht ja enden würde mit der Volljährigkeit.
Ja.
Und dann kann man darüber hinaus einen Testamentsvollstrecker ernennen.
Ah, ja. Da geht es dann noch weiter, dass man sagt, okay, aber erstmal Berufsausbildung, ein bisschen vernünftig werden und so, ne?
Ja, genau.
Ja, und da könnte man auch ein festes Alter definieren, wo man sagt.
Macht man eigentlich üblicherweise.
Ja, ja. Ja.
Man, okay. Sagt, man knüpft das eher ans Alter, als dass man das an irgendwie eine Ausbildung oder so kümmert, weil das ist ja nicht knüpft. Das ist ja nicht vorhersehbar.
Man sagt ja, dass erst mit 25 die vollständige Entwicklung des Gehirns abgeschlossen ist.
Ja, frühestens.
Mhm. Dann ist der präfrontale Kortex noch nicht endgültig ausgearbeitet.
Ja. Ja. Bei manchen dauert es noch länger.
Und bei manchen passiert das nie.
Mhm.
Ja, dann noch so ein Stichwort Bankvollmacht. Da gibt es doch solche, das habe ich nie so richtig verstanden, aber so Vollmachten über den Tod hinaus. Wie läuft das überhaupt?
Möchtest du jetzt wirklich über eine Bankvollmacht sprechen?
Nee, aber weil also das, was ich immer irgendwie so gelernt habe, ist ja so, es gibt dieses Erben und da geht alles über. Mhm. So. Und in dem Moment, wo jemand tot ist, ist der Erbe automatisch doch eigentlich der, der auch verfügt dann über,
ja,
dieses
Bankkonto. Ja, das
Problem
ist, er kann sein Erbrecht ja erstmal nicht nachweisen. Also du musst ja irgendwie der Bank klar machen. Also wenn du kein Gemeinschaftskonto hast, beim Gemeinschaftskonto ist es dann relativ einfach. Aber bei den Konten des Erblassers musst du natürlich theoretisch erstmal dein Erbrecht nachweisen. Und da kann übergangsweise natürlich eine Bankvollmacht für diese Konten oder auch die Generalvollmacht helfen.
Über den Tod hinaus.
Mhm. Über den Tod hinaus, ja.
Und es ist entkoppelt von dem, ob ich Erbe bin oder nicht.
Ja.
Mhm.
Und es geht darum, auch wiederum diesen Punkt, schnell handlungsfähig zu sein.
Ja.
Und das muss geregelt werden, auch im Testament?
Nein, das hat mit dem Testament überhaupt nichts zu tun.
Das ist ja Vollmacht.
Genau. Also du hast einmal das Dokument Testament.
Ja.
Und dann hast du parallel bestenfalls dazu eine notarielle General- und Vorsorgevollmacht.
Die du ja genannt hast als ein notwendiges Bausteinchen.
Genau. Und mit der kannst du auf die Kontoguthaben zugreifen. Es ist aber schon eigentlich auch Standard, dass man bei der Kontoeröffnung, jedenfalls wenn man verheiratet ist und die Bank das weiß, gefragt wird, können wir eine Kontovollmacht für ihren Mann, ihre Frau, was auch immer, aufnehmen. Das machen die eigentlich. Und der Vorteil tatsächlich, das muss man sagen, also notarielle Generalvollmachten sind natürlich super, aber die müssen immer vorgelegt werden. Ja, also jedes Mal, wenn du handeln willst, musst du eigentlich mit der Ausfertigung der Vollmacht zur Bank gehen, musst sie vorlegen und musst nachweisen, dass du zu diesem Zeitpunkt immer noch bevollmächtigt bist. Weil die Bank ja nicht prüfen kann, ob der Notarin gegenüber einen Widerruf erklärt hat beispielsweise. Deswegen musst du immer das Dokument vorlegen. Da hilft die Bankvollmacht, weil solange die gegenüber der Bank nicht widerrufen worden ist, ist sie halt gültig, ne?
Ja. Ich finde, es kommt immer auf die Situation an. Also wenn du jetzt für deine Mutter handelst aufgrund Generalvollmacht und die schon ein bisschen älter ist, dann macht das sicherlich Sinn, wenn du dich ein bisschen um ihre Belange kümmerst, Bankvollmachten zu haben. Aber wenn man jetzt als junges Paar sich einfach nur erstmal absichern will und jeder hat so sein Konto und verfügt darüber und es ist wirklich nur für diesen Unfall oder Worst Case gedacht, ich finde, dann reicht auch die Generalvollmacht, die notarielle. Muss man jetzt nicht noch extra Bankvollmachten erteilen, wenn man es nicht unbedingt möchte.
Ja.
Die könnte man ja schon sofort bekommen dann von euch zum Beispiel. Ne?
Mhm.
Euch liegt die ja dann vor, ihr habt sie gemacht, also kann man die
bei der notariellen Generalvollmacht.
Ja.
Ja, die hat ja in der Regel auch der Verstorbene dann. Und also die liegt dem ja auch vor.
Sogar
dem Bevollmächtigten im besten Fall.
Ja. Ja.
Mhm.
Und das dritte Element war ja die Patientenverfügung, wenn ich richtig aufgepasst habe.
Genau, die gehört ja so ein bisschen in den Kontext mit rein. Also dass einfach für den Fall das, was passiert, klar ist, was hätte ich denn jetzt gewollt? Wenn man jetzt sagt, ich fühle mich mit einer Patientenverfügung unwohl, das habe ich auch immer mal wieder, dann ist auch schon mal okay, wenn man irgendwie eine notarielle General- und Vorsorgevollmacht hat, gerade bei nicht verheirateten Paaren. Bei verheirateten Paaren kann ja der Ehegatte auch Entscheidungen treffen mittlerweile. Aber bei nicht verheirateten Paaren gibt es eben ansonsten niemanden, der entscheiden kann. Und mit der Vorsorgevollmacht kann man eben, gerade wenn keine Patientenverfügung da ist, sagen, ich denke, derjenige hätte jetzt noch folgende Behandlung gewollt oder eben auch nicht gewollt. Ne?
Ja, wahrscheinlich noch so eine Komplexität, die da reinkommt, die wir jetzt beim Kompakt-Seminar hier quasi nicht ansprechen können, ist ja dann, wenn eben auch noch so Patchwork-Geschichte ist. Also eine junge Familie kann ja auch heißen, von verschiedenen Familien zusammengewürfelt neu und so.
Ja.
Und dann ist es wahrscheinlich eh sinnvoll, erbschaftliche Konstrukte zu durchdenken.
Dann habe ich auch noch mal andere Regelungsinhalte und das vielleicht dann auch so ein bisschen überkreuzt tatsächlich. Es kommt auch dann auf das Verhältnis der einzelnen Beteiligten untereinander an. Also zum Beispiel, ganz klassische Frage, was ist denn, wenn das Kind dann doch tatsächlich erbt, also noch minderjährig, und der Ex-Partner als dann allein Sorgeberechtigter möglicherweise hat dann vollen Zugriff auf den Nachlass. das sind so Themen, die kann man alle regeln, aber die sprengen tatsächlich so ein bisschen den kompakten Rahmen. Also ich denke, ja. ich weiß nicht, was du noch hast, aber wenn man was mitnehmen will, ist wirklich einmal Testament, einmal Vorsorgevollmacht. Das muss auch, wenn man sagt, ich will mich damit gar nicht so im Detail auseinandersetzen, dann kann man vielleicht auch darüber nachdenken, dass man erstmal so eine Art Quick-and-Dirty-Variante macht, die man vielleicht auch nicht beurkunden muss. Das muss man dann mal besprechen. Wenn man sagt, eigentlich ist das ein Thema, habe ich gar nichts mit zu tun, aber ich will nur irgendwie so für den Notfall gerüstet sein. Auch eine Variante. Mhm. Ansonsten versucht man ein Testament so zu konstruieren, dass es erstmal hält, solange sich nicht gravierend was verändert. Ne? Und dann kann man es auch guten Gewissens beurkunden. Ist ja dann nachher am Ende des Tages eine Kostenfrage.
Aber eben die Minderjährigkeit der Kinder ist halt schon ein, finde ich, so viel ist persönlich, dann so ein Faktor, wo man sagt, so, das kann es eigentlich nicht bringen.
Ne? Nee.
Mal so flapsig gesagt.
Nee, finde ich auch. Mhm. Und ich finde, es gehört auch so ein bisschen zur Verantwortung dazu, zu sagen, okay, also zur Verantwortung als Elternteil, ohne dass ich jetzt zu sehr auf die Moral drücken will, aber ich muss mir doch überlegen, habe ich eigentlich irgendwie zumindest das, was ich tun kann, getan, um so einen Ernstfall nicht noch schlimmer zu machen?
Ja. Also, das war jetzt kompakt, hoffentlich. Oder willst du noch was zum Kompakten hinzufügen?
Nein.
Ich auch nicht.
Du auch nicht. Ach, du bist ja auch noch da.
Ja, tut mir leid, das wird hier immer so eine Brandrede.
Alles gut, ich habe mich entspannt hier.
Super. Also, vielleicht haben wir ja, also ich meine, wenn es nur einen jetzt erreicht hat, dann doch zu sagen, Mensch, dann spreche ich doch mal Reike mal an, wäre es ja schon, hätte es ja schon sein Gutes getan, weil es schon ein wichtiges Thema. Dann zum Schluss eine Schätzfrage noch. Wieder super gute Quelle. Es geht, weil ich habe so ein bisschen dieses Verheiratete, nicht verheiratet. Ich habe mich gefragt, wie viele Kinder sind denn eigentlich in nicht verheirateten Familien? Wow. Also neugeborene Kinder von nicht verheirateten Eltern, ganz genau gesagt. Und gefragt, seid ihr nach dem Anteil in Prozent aller Geborenen?
Keine Ahnung.
Habt ihr so ein Gefühl dafür?
Also es ist ja nicht das Erstgeborene, ne? Es sind alle
Geborenen. Ja, alle Geborenen, alle. Ja.
Okay, weil bei Erstgeborenen wäre ich deutlich höher als beim Zweitgeborenen oder so. Irgendwas in den 20ern hätte ich jetzt gesagt.
Ja.
Ich hätte 50 gesagt.
Ja, also korrekt ist 33,1. Und dann würde ich jetzt tatsächlich heute Marek auch gewinnen lassen, weil...
Das ist freundlich.
Sie meinte ja hohe 20 auch, meinte sie.
Absolut.
Sie meinte ja 29 alles gut. Eigentlich.
Alles gut. Ist ja auch ihr Thema.
Danke euch.
Tschüss.
Vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Und solltet ihr eine Frage haben, die ich doch nicht gestellt habe, schreibt mir an fragen@kanzleiammikrofon.de. Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleibt neugierig.